ein Nacktfoto von dir. Beim Masturbieren. Als Nachricht aufs Handy deiner Mutter. Was würdest du tun, um das zu verhindern? Bei 11KM geht es heute um Erpressung mit Sexbildern und Videos. Solche sogenannten Sextortion-Fälle nehmen gerade rasant zu, warnen Behörden weltweit. Und dahinter steckt wohl eine richtige Industrie. NDR-Journalistin Svea Eckert wollte rausfinden, warum sich das Geschäft mit sexueller Erpressung im Netz so ausbreiten kann. Für ihren Panorama 3-Film ist sie auch auf jemanden gestoßen, der Teil des Systems war. Unfreiwillig. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Heute ist Dienstag, der 4. Juni. Hallo Svea.
Hallo, ich freue mich, dass ich da sein darf.
Diese Geschichte beginnt mit einem jungen Mann. Wer ist das?
Das ist Sebastian, der ist 27 Jahre alt, der ist Erzieher, lebt zu der Zeit in Berlin und ist eigentlich mit den Gedanken schon fast so im Feierabend und zu Hause. Und dann, ich sag mal, macht es Ping und er hat gematcht auf einer Dating-Plattform mit einer jungen Frau, die ihm auch so auf den ersten Blick ganz sympathisch vorkommt. Die wohnt angeblich auch in Berlin, ist angeblich nicht so weit weg von ihm. Eine Asiatin, die schaut ganz süß in die Kamera, sitzt vor einer Topfpflanze, sieht aus wie ein Büro, hat so ein weißes Blüschen an. Und darunter steht Vorlieben, Couples, Friendships, Casual. Also eigentlich so alles ganz süß. Und genau das denkt er sich auch.
Ja, soweit so normal. Und das heißt, also er hat ein Match auf dieser Dating-Plattform mit dieser jungen Frau.
Hanna, genau heißt sie.
Mhm. Hanna, okay. Und dann schreiben Hanna und Sebastian, oder wie läuft es weiter?
Ja, genau, die schreiben sich und zwar immer öfter, hin und her. Ne, dann werden erstmal Fotos ausgetauscht, die unverfänglich sind. Man lernt sich eben einfach so kennen und switcht dann aber auch, also weg von der Dating-Plattform hin zu WhatsApp.
Mhm. Läuft, glaube ich, ganz klassischerweise so.
Also es läuft so ein bisschen in den Abend rein und irgendwann schreibt also Hanna, hey, lass uns doch einen Videocall machen. So. Mhm. Und ja, findet es auch ein bisschen aufregend und die verabreden sich also zum Videocall abends.
Die Nummer, die angerufen hat, war aus Großbritannien und ich habe auch britische Freunde in Berlin und das wirkte dadurch irgendwie für mich legitim.
Und dann ist die Hanna nackt.
Und dann habe ich mich da ausgezogen.
Jetzt muss ich hier an der Stelle gleich dazu sagen, Sebastian ist nicht sein richtiger Name. Wir haben den jetzt nur für die Veröffentlichung so genannt, weil es ihm einfach so wahnsinnig peinlich ist und er einfach gar nicht erkannt werden möchte. Und er hat auch tatsächlich nur zugesagt mitzumachen, wenn wir auch seine Stimme wegnehmen und die nachsprechen lassen.
Nachvollziehbar. Wie geht's weiter mit dem Videocall?
Sie ist eben nackt, er zieht sich auch aus und dann befriedigt er sich vor laufender Kamera und Post und das endet dann abrupt.
Ich habe den ausgemacht, als ich mitbekommen habe, dass Screenshots gemacht wurden. Und dann kamen halt Nachrichten in gebrochenem, schlechten Englisch.
Ich habe sie jetzt vor mir liegen, hat sie fotografiert und mir auch im Nachhinein geschickt. Ich lese einmal Übersetzern ins Deutsche. Hier kannst du sehen, ich habe dich aufgenommen, während du dich selbst befriedigst, vor der Kamera. Und ich habe auch schon alle deine Freunde auf Instagram. Und ich kann das ganz einfach mit denen teilen. So, willst du, dass ich das mache? Willst du das?
Ich war total von der Rolle. Ich habe mich geschämt dafür, dass mir das so passiert ist. Also, dass ich darauf reinfalle.
Oh nein, das ist natürlich erstmal ein totaler
Schock.
Schock, ein Schreckmoment. Diese Person hat Screenshots gemacht.
Dann wurde damit gedroht, dass das meinen Instagram-Freunden geschickt wird. Und da ging es auch sehr präzise damit los, wer auf meinen Fotos so verlinkt ist.
Ich lese einmal auf Englisch, weil ich das Englisch ist auch so es ist alles immer in Großbuchstaben. Delete or share. If you block me, I will post this. Answer my call and talk to me. Do you want me to share this? Talk to me. I count on you. If you don't pay, all of your tagged friends will see this.
Ja. Oh, also die Person am anderen Ende erpresst ihn.
Genau, also dass er in eine totale Stressreaktion kommt und bezahlt.
und hat dann angefangen, den 4 Leuten schicke ich das zuerst und wenn dann jetzt kein Geld kommt, dann kommen die nächsten 4 Leute und so weiter.
Er soll also 2000 Euro bezahlen. Mhm. Dann schreibt er auch mal, ja, ich habe nicht so viel Geld. Dann schreibt die Person, okay, 500 Dollar sind auch okay. Dann wird da irgendwie gehandelt. Also es geht tatsächlich über mehrere Minuten. Immer wieder werden diese Fotos geschickt. Und hier so in einer der letzten Nachrichten heißt es dann so, we will see what happened in your life. Tell me your price. So nach dem Motto, wir werden schon sehen, was in deinem Leben passiert, wenn ich jetzt gleich alle diese Fotos dann veröffentliche.
Sind das Aufnahmen von ihm, wo man sein Gesicht erkennt?
Ja.
Okay.
Genau.
Mhm. Also das heißt, er ist identifizierbar.
Ja, genau, Vollkörper. Also da die ja einen Videocall gemacht haben, sieht man ihn einmal angezogen auch. Man sieht ihn dann eben auch nackt mit Gesicht, in einem erregten Zustand. Es gibt ein Video, es gibt mehrere Fotos. Er ist einfach komplett nackt gemacht worden, ausgezogen worden. Mhm. Im Nachhinein glaubt Sebastian, dass er keine echte Frau gesehen hat, sondern dass es sich um ein Video gehandelt hat, was dann abgespielt wurde. Er hat zwar Screenshots gemacht, das heißt, wir konnten jetzt anhand der Bilder das nicht erkennen, ist es jetzt jemand Echtes oder nicht Echtes. Er glaubt, es wurde ihm ein Video vorgespielt.
Also du sagst, diese Person, die Hannah, die war nicht in diesem Videocall. Wer steckt denn wirklich hinter dem Account, der Sebastian die Nachrichten geschickt hat? Konntet ihr das rausfinden?
Wir haben das tatsächlich versucht, meine Kollegin und ich. Wir haben erstmal eine Fotorückwärtssuche gemacht und auch versucht, die Telefonnummer rückwärts zu verfolgen. Bei der Telefonnummer sind wir gleich gescheitert. Da war nämlich kein Anschluss unter dieser Nummer. Also die Nummer gab es nicht mehr. Und die Fotorückwärtssuche, das war tatsächlich ganz spannend. Und das funktioniert tatsächlich so. Man lädt das Foto einer Person hoch und dann vergleicht die Suchmaschine ihren unendlichen Schatz an Bildern nach ähnlichen Bildern. Und die bekommt man dann ausgeworfen. Und so konnten wir dann herausfinden, dass es sich um eine südkoreanische Influencerin handelte bei diesem Bild, was Sebastian so angelockt hat. Und die hat mehrere hunderttausend FollowerInnen. Die ist also in Südkorea ganz bekannt.
Okay. Dass diese Influencerin nicht mit Sebastian geschrieben und gecallt hat, davon gehen wir jetzt mal aus. Also, was ist das, was hier passiert ist?
Das Phänomen nennt sich Sextortion. Das ist zusammengesetzt aus Sex und Extortion. Auf Deutsch heißt es Erpressung. Und da geht es einfach um die Erpressung mit Nacktbildern. Das können Videos sein, das können Fotos sein. Alles, was eben so in diesem Bereich spielt. Vielleicht auch nochmal der Unterschied zu Sexting. Sexting kennt man in dem Zusammenhang, dass sich gegenseitig Nacktfotos schicken. Hat jetzt erstmal nichts mit Erpressung zu tun. Aber Sextortion ist eben die Erpressung mit Nacktfotos. Und das gehört eben so zu dem Oberbegriff Scam oder Scammen. Ne? Und das ist jegliche Betrugsform im Internet, bei denen Betrüger eben versuchen, an persönliche Informationen oder Geld zu gelangen, indem sie die Opfer täuschen oder manipulieren.
Also das heißt, das, was Sebastian, wie wir ihn hier nennen, passiert ist, das ist kein Einzelfall, sondern das ist ein Phänomen, für das es einen eigenen Namen gibt, Sextortion. Wie oft passiert sowas?
Also in Deutschland wird das mit erfasst über die polizeiliche Kriminalstatistik, PKS. Und da gibt es so eine Art Item, heißt es, Erpressung auf sexueller Grundlage mit Tatmittel Internet. Und da sprechen wir über so 4000 Fälle 2023. Ich finde, das klingt erstmal nicht so viel, aber wir haben noch mit weiteren Sextortion-Opfern gesprochen und die meisten gehen nicht zur Polizei, weil das einfach so peinlich ist.
Das heißt, es gibt wahrscheinlich eine große Dunkelziffer.
Ganz genau.
Erpressung ist natürlich niemals in Ordnung. Also ich möchte auf gar keinen Fall hier irgendwelche Täter-Opfer-Umkehr machen. Allerdings muss ich sagen, dass bei mir direkt so ein bisschen die Alarmglocken angegangen sind, als du eben erzählt hast, dass er sich vor einer fremden Person nackt zeigt, sodass die Zugang hat zu diesem Bildmaterial. Meinst du, Frauen sind da vorsichtiger als Männer?
Also auf jeden Fall weiß man, dass die Betroffenen von Sextortion meistens Männer sind. Also das ist ein typisches, ich sag mal, Männerproblem. Und wir haben auch ein Interview geführt mit einem Cybercrime-Polizisten aus Braunschweig.
Das bedeutet, dass wir, also dass die Straftaten...
Mario Krause, Kriminalhauptkommissar bei der Taskforce Cybercrime von der Zentralen Kriminalinspektion Braunschweig. Und der hat berichtet auch erstens mal, das finde ich schon mal ganz interessant, ja, ach solche Fälle, ja, das habe ich bis zu 20 Mal in der Woche landen diese Fälle bei mir auf dem Schreibtisch. Und der hat auch berichtet, dass es tatsächlich hauptsächlich Männer betrifft.
Und da sind es tatsächlich ältere Männer, die es betrifft. Und alleinstehende Männer häufig, also die, die auf Kontaktsuche sind, die Liebessehnsucht haben, die auch eine sexuelle Befriedigung durchaus dort suchen und die dann auf sowas reinfallen, ja. Die glauben, dass das echt ist, dass an der anderen Seite tatsächlich jemand sitzt. Also da sitzt ja auch jemand, aber eben nicht mit dem gleichen Gedanken, sondern mit einem bösen, mit einem kriminellen Gedanken.
Und diese kriminellen Gedanken auf der anderen Seite, die sind offenbar kein Einzelfall, sondern den Behörden schon bekannt. Was wissen denn die Ermittler über die Strukturen, die dahinter stecken?
Also so seit der Corona-Pandemie fällt zunehmend ein Phänomen auf, und zwar, dass bestimmte Betrugsarten vermehrt aus Südostasien kommen, und zwar geht es so weit, dass Interpol, das ist jetzt ganz frisch, tatsächlich von einer globalen Krise spricht.
Die Täter sitzen in der ganzen Welt verteilt. Die sind in Mafia-Strukturen organisiert. Da geht es um ganz, 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 ganz viel Geld. Das ist also hochkriminell. Wir haben Täterstrukturen im afrikanischen Bereich und im südasiatischen Bereich. Insbesondere dort ist es richtig als Geschäftsmodell aufgebaut.
Und da, das war dann für uns so eine Art Anker, um zu gucken, okay, was ist denn da los in Südostasien? Da recherchieren wir mal weiter.
Und wo seid ihr bei dieser Suche gelandet?
Das muss man sich wirklich vorstellen wie so eine Art kleines Dorf mit Mauern außenrum, teilweise auch mit hohen, mit Stacheldrahtzäunen außenrum. Mehrstöckige, graue oder sehr, sagen wir mal, triste Gebäude mit kleinen Sträßchen dazwischen, wo es auch so, ich nenne es mal Tante-Emma-Läden gibt, eine Karaoke-Bar, also wo auch so eine gewisse Infrastruktur vorhanden ist. Das war in Myanmar. Und zwar an der Grenze zu Thailand. Und da gibt es eine ganze Area entlang von einem Fluss, wo früher sehr viel Glücksspiel betrieben wurde, wo viele Casinos standen. Dort hat sich eben das entwickelt, dass es dort über 1000 dieser Betrugsfabriken geben soll. Davon gehen Behörden aus. Und in diesen Compounds in Südostasien, dort arbeiten tatsächlich Menschen, die dort eben für diesen Betrug arbeiten. Also die arbeiten von 10 Uhr morgens bis 23 Uhr abends und zocken andere Menschen ab.
Also ich war erstaunt, als ich das erste Mal davon gehört habe. Und dieses Phänomen ist in der Corona-Pandemie entstanden. Man muss erst mal auf so eine Idee kommen, dass Menschen, die in der Corona-Pandemie als Gastarbeiter, Leiharbeiter stranden und dass dann so kriminelle Mafia-Organisationen da sind und diese Menschen im großen Stil, ich sag das jetzt mal so, einsammeln können. Also dieses Phänomen ist ja innerhalb von wenigen Monaten entstanden und jetzt gerade nicht mehr wegzukriegen, sondern ganz im Gegenteil, es wächst immer mehr auf.
Du selbst bist nicht nach Myanmar gereist für diese Recherche. Wie hast du davon erfahren?
Und zwar war das über einen New York Times Artikel, den ich dann Ende letzten Jahres gelesen habe. Und über die New York Times ist es mir dann tatsächlich gelungen, auch Kontakt aufzunehmen zu der Person, die die Hauptquelle in diesem Artikel ist. Das ist ein junger Chinese, der nennt sich Neo Lu. Und er hat über 7 Monate in so einer Betrugsfabrik gearbeitet und der aus einer solchen Scam-Fabrik, Betrugsfabrik geflohen ist.
Du hast jetzt gesagt, der ist von dort geflohen. Heißt das, der wurde da gegen seinen Willen festgehalten?
Also bei Neo war das so, der war auf der Suche nach einem neuen Job. Und er hat schon öfter mal im Ausland gearbeitet. Er hat studiert, er spricht sehr gut Englisch und ist neugierig. Und hat dann in so einem Jobforum eine Anzeige gesehen. Und das Ganze sollte in Thailand sein.
I was initially lured or tricked by a job scam.
Und ist dann dort empfangen worden am Flughafen von einem Mann mit einem Auto. Und er hat dann gesagt, ja, ich bringe dich jetzt da eben zu der Unterkunft, wo du dann übernachten wirst. Und dann geht's auch schon los, ja. Und diese Fahrt dauerte und dauerte. Also die ging nicht eine Stunde oder so in den Vorort von Bangkok, sondern fast 6 Stunden über die Grenze nach Myanmar.
They have the fucking authority. They have the fucking power. They have the so-called sovereignty.
Also es ist inzwischen schon sehr bekannt, dass dann die Menschen dort nicht nur gefangen gehalten werden, sondern tatsächlich auch gefoltert werden. Und auch die Behörden hier in Deutschland kennen das inzwischen.
Wir sehen das in den Lagerauswertungen von unseren internationalen befreundeten Behörden. Die werden dort eingesperrt in diesen Callcentern und gefoltert. Und unter Androhung der Folter oder auch Durchführung der Folter zu den Taten eben gezwungen. Und das ist, das ist so ein Punkt, den wir uns hier in unserer friedlichen Welt auch schwer vorstellen können.
Also das große Ausmaß, das ist bekannt. Und in Bezug auf Neo, was von dem, was er sagt, lässt sich belegen?
Also Neo hat einen Folder, einen Ordner zusammengestellt, den er uns auch übermittelt hat, mit Hunderten von Dokumenten, es sind Hunderten von Seiten, die er über diese Zeit, in der er dort war, gesammelt hat. Gerade am Anfang hat er ja auch als Scammer gearbeitet und Leute betrogen, davon gibt es Screenshots. Es gibt einen großen Ordner mit Fotos und Videos von diesem gesamten Compound, wo man eben sehen kann, wie es dort in den Zimmern aussah, wie es dort außenrum aussah. Es gibt aber auch Unterlagen von der Buchhaltung, weil er war ja Buchhalter und er hat fast die gesamte Buchhaltung mitgenommen, die er dort gemacht hat, sodass man sich auch einen guten Eindruck verschaffen kann, tatsächlich über die einzelnen Einnahmen und auch Ausgaben. Jede Corona-Impfung wird da verbucht. Also das ist ganz professionell geführtes, in Anführungszeichen, Unternehmen, dann hat er viele seiner Erinnerungen sehr detailliert aufgeschrieben und auch durch Screenshots belegt, wo man eben so ganz lange graue Schreibtische sieht und auf diesen Schreibtischen sind eben direkt nebeneinander tak, 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 tak ganz viele Monitore gestellt und in diese Monitore rein und raus gehen ganz viele Kabel und daneben liegen auch ganz viele Handys und das hat er mir auch erklärt, weil er eben gesagt hat, ja, das heißt, dort sitzen die dann also den ganzen Tag und arbeiten mit mehreren Accounts, die sie parallel bedienen, teilweise auch mit sogenannten mit Browser-Extensions, mit kleinen Programmen im Browser drin, mit denen dann Übersetzungsarbeiten in jeder Sprache, die man halt eben so braucht, durchgeführt werden.
I was initially introduced to the whole scan stuff, okay? I was like, boy, I never see this kind of thing starting in my life and I have to deal with this kind of shit.
Also diese Scam-Fabriken führen also unterschiedliche Betrugsarten durch, also Sextortion, Romance-Scam, also diese romantische Liebesbeziehung vorgaukeln, dann irgendwie versuchen, Geld zu erschleichen. Also es gibt da im Prinzip alle Spielarten und auch alle Sprachen. Und das Ganze ist inzwischen einfach ein Milliardenmarkt geworden.
Und Neo selbst war ja nicht auf Sextortion spezialisiert, sondern in dieser Fabrik für eine andere Betrugsmasche im Einsatz. Diese Milliarden, wie du sagst, die verdienen andere. Und wer steckt dahinter, zum Beispiel dort, wo Neo gearbeitet hat?
Meine Recherche endete tatsächlich bei den Unterlagen von Neo, die ich gemeinsam ausgewertet habe bei uns mit dem Studio in Peking, weil die teilweise eben chinesischsprachig sind, die Unterlagen, sodass wir anhand der Unterlagen dann nochmal über die Rückversicherung mit der New York Times, das war jetzt so der Rechercheradius, auf den wir uns dann begeben haben. Und die New York Times hat dann zusätzlich noch einige Überprüfungen durchgeführt. Zum Beispiel haben die dann betrogene Opfer nochmal angerufen und die eben auch gefragt, so seid ihr also tatsächlich abgezogen worden. Tatsächlich haben die auch versucht, Kontakt aufzunehmen mit dem, der mutmaßlich hinter dieser Betrugsfabrik steckt. Das ist ein Chinese mit dem Spitznamen Broken Tooth, gebrochener Zahn. Also man findet den auch in diversen Berichten von Behörden und Ermittlern, dass dort eben die chinesische Mafia aktiv ist. Also dieses gesamte Phänomen ist in der Region Südostasien sehr gut belegt, also durch Interpol, aber auch durch die UN, die dort ein eigenes Büro hat.
Und diese Scam-Fabrik in Myanmar, in der Neo arbeiten musste, und der Fall von Sebastian, der Videocall mit Hannah, lässt sich das miteinander in Verbindung bringen?
Was man halt gesehen hat, auch bei Sebastian in den Nachrichten, dass das professionalisiert durchgeführt wird. Die Fragen sind eigentlich immer gleich wie so ein Schema F, wie das abläuft. Und das fand ich auch ganz interessant, weil das auch was war, was Neo eben erzählt hat, dass es so eine Art Playbook gibt.
They could have one computer, have maybe 10 or 20 WhatsApp account and log in at the same time, which literally means,
wie du eben dann kommunizierst und was du zu sagen hast und welcher Schritt als erstes, zweites und drittes kommt. Also das ist halt hoch professionalisiert, dieses gesamte Betrugssystem. Und durch die ganze Globalisierung gibt es im Prinzip auch für dieses Geschäft kein Ende. Du kannst eben Menschen aus USA genauso erreichen wie aus Deutschland. Du kannst in jedem Zipfel der Welt operieren. Und es geht sogar so weit, dass Ermittler schätzen, dass dort sogar das Geschäft dieses Menschenhandel, Online-Betrugs inzwischen den Drogenhandel ablöst als Haupteinnahmequelle für die chinesischen Kartelle.
Also auch wenn Sebastians Geschichte nicht direkt mit der von Neo verknüpft ist, steckt hinter beiden Geschichten trotzdem das gleiche Problem.
Ich glaube, es ist ganz spannend, auch nochmal das Phänomen ein Stück weit zu weiten und auch zu sagen, dass es eben nicht nur vor diesem Hintergrund eingesetzt wird, wo es eben um Geld geht, sondern das gibt es tatsächlich auch, wo dann andere Informationen gefordert werden.
A senior conservative MP has admitted his involvement in a honey trap sexting scandal.
Das britische Times Radio, das gehört zur britischen Tageszeitung The Times, die haben vor einigen Wochen exklusiv über einen Fall von Sextortion berichtet und diese Geschichte recherchiert.
William Wragg ist jetzt erstmal zunächst hier in Deutschland nicht so bekannt, aber das ist ein britischer Abgeordneter der konservativen Partei und es ist da auch nicht irgendwer, sondern es ist tatsächlich der Vizevorsitzende von einem wichtigen Fraktionskomitee des britischen Premierministers. Der ist 36 Jahre alt. Der hat über eine Dating-App für schwule Männer jemand anderes kennengelernt und dann angefangen, intime Fotos, auch Nacktfotos, auszutauschen.
William Wragg, who's the chair of a Commons Select Committee, told the Times he handed over the personal phone numbers of colleagues to a person that he met on Grindr, which is a gay dating app.
Also dieser Abgeordnete, William Wragg, der wurde nicht aufgefordert, Geld zu zahlen, sondern Daten rauszugeben, also auch Nummern von anderen Abgeordneten in Großbritannien.
Genau, das war im April. Also das heißt noch gar nicht so lange her.
Was ist denn daraus geworden?
Der hat die Daten rausgegeben, aber es ist dann über Medien eben doch rausgekommen.
Rag said he did so because he was scared the individual had compromising things on me. And I'm going to go on with this. Well,
rausgekommen ist das Ganze dann auch über die Zeitung Times und die haben mit ihm darüber gesprochen und da hat er sich dann auch umfangreich entschuldigt. Es war ihm natürlich auch riesig peinlich, aber es war insofern dann auch schon passiert, denn die wichtigen Telefonnummern, die hat er ja rausgegeben. Medienberichten zufolge wurden dann andere Politiker und politische Berater, Journalisten, die eben dort arbeiten im Parlamentsviertel, ebenfalls mit persönlichen Nachrichten angeschrieben. Ist auch was ganz Typisches, dass man eben versucht, wieder an die nächsten Nummern, die nächsten Nummern, die nächsten Nummern zu kommen. Und die Vermutung ist, dass in diesem Fall jetzt eben keine Fabrik in Südostasien dahinter steckt, sondern tatsächlich ein ausländischer Geheimdienst, um tatsächlich an Informationen zu gelangen.
Das zeigt ja, dass das Phänomen nicht im privaten Raum bleibt, sondern sogar Politik und Geheimdienste betreffen kann. Warum funktioniert dieses System so gut?
Also Scham ist halt ein riesengroßer Faktor bei dieser ganzen Geschichte. Und das heißt, im Prinzip, je konservativer das Umfeld ist, in dem die Menschen leben, vielleicht auch je jünger die Personen sind, vielleicht auch je unsicherer die Personen sind, desto schlimmer ist es dann für die jeweiligen Betroffenen. Und in den USA zum Beispiel ist dieses Thema Erpressung mit Nacktbildern, hängt das ganz hoch, also beim FBI. Die haben eine eigene Webseite erst kürzlich dazu gemacht, weil sich in den USA seit 2021 mehr als 20 Teenager wegen Erpressung mit Nacktbildern umgebracht haben. Also, dass sich dann sogar Menschen, weil ihre Bilder eben veröffentlicht werden, sich so sehr schämen, ja, dass sie nicht mehr leben möchten.
Und wie ist das hier bei uns in Deutschland? Du hast am Anfang von wenigen tausend Fällen pro Jahr gesprochen, die zumindest der Polizei bekannt sind. Wie viele von diesen bekannten Fällen können aufgeklärt werden?
die Aufklärungsrate ist doch recht gering bei solchen Delikten. Also hier liegt jetzt die Aufklärungsrate bei 12,4%, also noch nicht mal jeder 10. Fall, der dann aufgeklärt wird.
Und darunter fallen ja auch noch andere Erpressungsarten übers Internet, also nicht nur Sextortion. Und dann reden wir ja auch nur von Fällen, die überhaupt zur Anzeige gebracht werden. Könnten die Behörden da mehr tun?
Es ist schwierig. Also wir haben das auch Mario Krause gefragt von der Cybercrime Unit in Braunschweig. Und der hat uns wirklich gesagt, dass es eine sehr große Herausforderung ist, gerade bei diesen Fällen, die eben mutmaßlich aus dem Ausland kommen.
Im Juristischen heißt das, wir müssen eine Rechtshilfe stellen, eine internationale Rechtshilfe. Und da reden wir von mehreren Monaten, bis so eine Anfrage überhaupt auf der Gegenseite ankommt. Ich sage immer so, dem Geschädigten ist an der Stelle nicht geholfen, weil der Geschädigte hat in dem Moment das Problem, wo er es zur Anzeige bringt, kommuniziert er ja auch dieses Problem. Und das lösen wir nicht innerhalb von wenigen Tagen.
Wie war das denn bei Sebastian? Ist der zur Polizei gegangen?
Nee, er ist nicht zur Polizei gegangen. Also einerseits aus Scham auch, weil er auch bis heute so dieses Gefühl hat nach dem Motto, wie konnte ich nur so dumm sein? Wie konnte ich nur so naiv sein? Und auf der anderen Seite, weil er auch dachte, ja, was bringt's jetzt sozusagen, wenn ich zur Polizei gehe? Die können doch eh nichts machen.
Ich habe mir gedacht, die müssen ja so weit wegsitzen. Also da habe ich gedacht, da schalte ich jetzt nicht Interpol ein.
Die Fotos sind tatsächlich auch an einige Freunde verschickt worden und unter anderem eben auch an seine Mutter.
Also diese Person hat das Bildmaterial weitergeleitet. Die Erpressung war ja, dass das verschickt wird, wenn er nicht zahlt. Hat er Geld gezahlt?
Nee, er hat nicht bezahlt, er hat die Person einfach nur geblockt und das ist auch das, was Behörden eben raten. Am besten Screenshots machen, blockieren, das eigene Profil dann erstmal schließen. Und was Sebastian eben noch gemacht hat, dass er tatsächlich auch Freunde, Freundinnen informiert hat. Er hat denen dann auch direkt Nachrichten geschrieben und gesagt, du hast vielleicht gerade Fotos bekommen, bitte guck die dir nicht an.
Was sagen denn die Plattformen zu dem Problem?
Das Ganze findet ja auch auf Instagram statt. Und Instagram hat jetzt kürzlich, erst Mitte April, neue Feature veröffentlicht, um Mitgliederinnen und Mitglieder vor der Erpressung und dem Missbrauch intimer Bilder zu schützen. Zum Beispiel, wenn ich Nacktbilder geschickt bekomme, dass die, wenn ich unter 18 bin, sind die erstmal, man kennt das ja, so sensible Inhalte, ne, die sind so geblurrt und willst du das wirklich anklicken? Oder wenn TeenagerInnen Kontakt haben mit einem Profil, mit dem sie nicht vernetzt sind, dass es dann so Sicherheitshinweise gibt, möglicherweise ein betrügerisches Konto. Oder es gibt so eine spezielle Option, um Direktnachrichten zu melden, in denen mit dem Teilen privater Bilder gedroht wird. Also da sind so ein paar Feature eingeführt worden. Ich glaube, eigentlich müssten die Plattformen viel früher ansetzen und viel härter, konsequenter und schneller Profile löschen. Dann könnte da auch viel verhindert werden. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, dass das den Plattformen total widerspricht, Profile zu löschen. Weil in dem Moment, wo sie aktive Profile löschen, können sie das nicht mehr als aktive NutzerInnen in ihren Börsenberichten, die sie quartalsweise rausgeben, anzeigen.
Ich habe jetzt so den Eindruck, dass sowohl die Behörden als auch die Plattformen da ja auch gar nicht hinterherkommen. Die Experten haben euch ja gesagt, dieses Phänomen wächst immer mehr. Das sagt Mario Krause euch auch. Wo führt das denn hin?
Mit dem Aufkommen von künstlicher Intelligenz wird es einfach noch viel einfacher, Nacktfotos zu erstellen. Das ist einmal so das eine. Das heißt, man muss dann noch nicht mal irgendwelche Nacktfotos verschicken, sondern man bekommt einfach von sich Nacktfotos geschickt, die man nie gemacht hat, die mit künstlicher Intelligenz erzeugt wurden. Und ja, dann wird gesagt, so, gib mir mal Geld oder ich teile das jetzt. Aber natürlich auch die reine Globalisierung mit Übersetzungs-Apps, mit Stimmen, mit Apps, die in jede Sprache übersetzen können, mit Videos, mit KI-generierten Videos. Also einfach, dass diese ganze Betrugsindustrie durch diese generative KI nochmal so einen richtigen Vorschub bekommt. Weil die Helme und das Mobbing, was die Personen dann teilweise von außen erfahren, das ist halt real, wo es halt sehr schambehaftet ist und wo Menschen halt auch ausgelacht werden. Und ich glaube, solange wie das ist, wird dieses Thema Sextortion auch nach wie vor ja ein Thema für Betrüger bleiben.
Svea, vielen Dank dir.
Ja, danke euch. Schön, dass ich da sein durfte.
Svea Eckhardt hat uns mitgenommen in das Geschäft hinter der sogenannten Sextortion und zu unserem gesellschaftlichen Umgang damit. Mehr Infos findet ihr natürlich auf tagesschau.de. Sveas Film zur Sextortion, den sie gemeinsam mit Chilieta Bayrami für Panorama 3 vom NDR gemacht hat, den verlinken wir euch in den Shownotes, sobald er online ist. Folgenautorin ist Lisa Henschel. Mitgearbeitet hat Marc Hoffmann. Produktion Adele Messmer, Christiane Gerhäuser-Kamp, Christine Frei und Christine Dreier. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. FKM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Wir hören uns morgen wieder. Aber kurz das noch. Über Scham haben wir ja gerade geredet. Müssen wir noch mehr über unsere eigene Nacktheit sprechen und auch über Sex? Einen Anfang machen Corinna und Christian vom Bayern 3 Podcast Freundschaft Plus. Die beiden sind seit fast 20 Jahren Best Friends und reden in ihrem Podcast offen und ehrlich über Liebe, Sex und Beziehungen aller Art. Neue Folgen von Freundschaft Plus kommen immer mittwochs. Den Podcast findet ihr natürlich in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.